Jeder, der damit in Kontakt kommt, der es aufnimmt oder so oral, also isst oder auch nur anfasst und sich anschließend die Finger in den Mund steckt, ist gefährdet, weil das ist ein Nervengift, das ist hochtoxisch. Vögel sind da noch empfindlicher als Säugetiere, aber auch Säugetiere sterben daran. Und häufig sind das Gruppen, Tätergruppen, die diese Gifte auslegen, die eigentlich gar nicht so weit denken und sich gar nicht vorstellen können, wer daran alles frisst. Aber sie müssen sich darüber klar sein und sie sind sich darüber klar, dass es sehr unselektiv tötet.
Silent Victims. Tiere reden nicht. Ein WWF True Crime Podcast.
Herzlich willkommen zu Silent Victims. Tiere reden nicht. Ich bin Maximilian Pollux, True Crime Podcaster und im Auftrag des WWF Deutschland begebe ich mich in diesem Podcast in die Welt der Wildtierverbrechen. Heute besprechen wir einen Fall, der einmal mehr verdeutlicht, wie groß der Verlust für Mensch und Natur ist, wenn ein Wildtier illegal getötet wird und welche schwerwiegenden Folgen die illegale Jagd für uns alle haben kann. Ein gewaltiges Nest aus Ästen thront hoch oben auf einer alten Rotbuche. Bis zu 2 Meter Durchmesser kann ein solcher Horst annehmen. Seine BewohnerInnen Seeadler. Seinen kleinen, hellen Schnabel reißt es weit auf, während der Wind durch seine noch weichen, fusseligen Daunen weht. Auch sein Bruder beginnt es ihm nun gleich zu tun. Eng aneinander gekuschelt warten sie auf ihre Eltern, die schon bald mit Nahrung auftauchen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die 2 Brüder ihr sicheres Zuhause verlassen. Erst mit circa 3 Monaten beginnen Seeadler langsam flügge zu werden. Bis dahin erproben die Geschwister das Sitzen auf nahegelegenen Ästen und unternehmen erst nach und nach kurze Flugversuche, während sie noch auf die Versorgung durch ihre Eltern angewiesen sind. Eine Zeit lang wird die Familie dann noch gemeinsam unterwegs sein, bis sich die Brüder auf ihren eigenen Weg und auf die Suche nach einem geeigneten Revier machen. Dann sehen die 2 Geschwister ihren Eltern bereits sehr ähnlich. Die breiten, stark gefingerten Flügel, die eine Spannweite von bis zu 2,40 Meter haben können, der leuchtend weiße Schwanz und der lang nach vorne gestreckte Hals und Kopf machen sie unverwechselbar. Ganz ausgefärbt sind die jungen Seeadler jedoch noch lange nicht. Circa 5 Jahre dauert es, bis sie sich das Gefieder der Altvögel zugelegt haben. Doch noch eine weitere Sache unterscheidet die beiden Brüder von ihren Eltern. Auf ihren Rücken sind GPS-Sender befestigt. Die Eltern der Jungadler sind das einzige Seeadlerpärchen in Nordrhein-Westfalen. Umso wichtiger war es für Forschende des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung Berlin, nun den Nachwuchs und dessen Flugrouten zu verfolgen. Eine Beobachtung, die jedoch ein trauriges Ende nehmen wird. Täglich übermitteln die Sender die Standorte der Seeadlergeschwister. Doch bereits im ersten Lebensjahr lässt der erste Sender Schlimmes erahnen. Nach Überprüfung steht fest, was bereits vermutet wurde. Einer der jungen Greifvögel ist gegen eine Stromleitung geflogen und tödlich verunglückt. Nun liegt die ganze Hoffnung auf dem 2. Bruder. Wo wird ihn seine Reise hin verschlagen? Wo wird er sich niederlassen? Wird auch er erfolgreich Nachkommen großziehen? 4 Jahre lang begleiten die Forschenden den Seeadler. Täglich können sie verfolgen, an welchen Orten er Halt macht, jagt oder schläft. Vom 18. auf den 19. April 2023 beschließt der Seeadler, die Nacht in einem Wäldchen östlich von Vechelde in Niedersachsen zu verbringen. Am nächsten Morgen bricht er auf, um Nahrung zu suchen. Sein Hunger führt ihn zu den Dehnsdorfer Teichen. Majestätisch zieht er große Kreise am Himmel über die dunkelgrünen Seen weit unter ihm. Als er dort nicht fündig wird, dreht er ab und setzt seine Futtersuche in Richtung Bettmar, Münstedt und Gardenstedt fort. Auf einem Getreidefeld unter sich entdeckt er etwas. Kurz darauf werden die ForscherInnen unruhig. Der Sender des Seeadlers meldet bereits zu lange den immer gleichen Standort. An diesem Standort angekommen, werden die Befürchtungen der WissenschaftlerInnen bestätigt. In Ilsede im Landkreis Peine finden sie den Seeadler. Das Tier, das sie jahrelang begleitet haben, liegt nun leblos auf dem Boden. Schnell können sie Schlachtabfälle erkennen, die auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche liegen. Das ist jedoch nicht alles. Bei genauerem Hinsehen wird klar, das Fleisch wurde mit Draht im Boden verankert. Die ForscherInnen alarmieren die Polizei. Kurz darauf werden Spuren gesichert und der tote Adler geborgen. Äußerlich weist das Tier keine Verletzungen auf. Als sie den Seeadler anheben, liegen unter ihm jedoch unzählige tote Käfer. Ich darf herzlich willkommen heißen Dr. Oliver Krone vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Der Mann ist Parasitologe, Toxikologe, Wildtierforscher und Tierarzt.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns jetzt bei dem Fall hier zu unterstützen. Ich glaube, wir könnten keinen besseren haben. Du leitest jetzt seit 2000 auch noch das Gesundheitsüberwachungsprojekt zu Todesursachen und Krankheiten bei großen Greifvögeln. Genau darum geht's ja heute. Was genau machst du denn da?
Also wir nutzen die großen Greifvögel, im Grunde genommen alle, haben uns dabei aber spezialisiert auf den Seeadler, auf den größten in Deutschland regelmäßig vorkommenden Greifvogel. Mhm. Und wissen ja über die Ökologie und die Biologie dieser Tierarten recht gut Bescheid, insbesondere, dass sie am Ende einer langen Nahrungskette stehen. Mhm. Und am Ende einer langen Nahrungskette besteht immer die Gefahr, dass Umweltgifte angereichert werden über die Nahrungsketten. Das kennt man aus dem historischen Beispiel von dem DDT. Das war ein Insektizid, was man in der Landwirtschaft, auch teilweise in der Forstwirtschaft eingesetzt hat. Dieses fettliebende Insektizid hat sich im Fettgewebe der verschiedenen Tiere angereichert. Also zunächst bei den Insekten. Dann wurden die Insekten gefressen von Mäusen, von Kleinvögeln. Dann wurden die wiederum gefressen von größeren Tieren, von Füchsen oder von Sperbern. Die wurden dann vielleicht von Habichten gefressen und so weiter. Und so hat sich das entlang der Nahrungskette biomagnifiziert. Also immer stärker angereichert, bis es am Ende der Nahrungskette in den Top-Prädatoren so hoch konzentriert war, dass es extrem toxisch wurde. Und das führte bei den Greifvögeln zu einem Pestizidsyndrom.
Okay.
Und dieses Pestizidsyndrom war dadurch gekennzeichnet, dass die Eischalen plötzlich sehr dünn wurden und die Eier beim Bebrüten zerbrochen sind. Das war ein Punkt. Ein anderer Punkt war, die Embryonen, die sich in diesen Eiern entwickelt hatten, sind abgestorben. Es gab darüber hinaus auch Adultmortalität. Das heißt also, auch die Altvögel, die Brutvögel sind gestorben. Dadurch ging es insbesondere während der Anwendung in den 60er und 70er Jahren den Greifvögeln sehr schlecht. Und viele Arten, die sowieso auf einem sehr niedrigen Niveau waren, weil sie früher vom Menschen verfolgt wurden als Konkurrenten, kamen aus diesem niedrigen Niveau nicht heraus und sind entweder regional ausgestorben oder haben einfach nur stagniert. Und das war so das berühmteste Beispiel, wie Greifvögel wunderbare Indikatoren für den Zustand der Umwelt, für die Anreicherung von menschengemachten oder freigesetzten Schadstoffen in die Natur sind.
Jetzt habe ich eine Frage, also vielleicht ist es total dumm, aber sind nicht wir, also der Mensch als Spezies, so prinzipiell immer am Ende der Nahrungskette?
Ja, wir sind definitiv am Ende von verschiedenen Nahrungsketten, absolut richtig. Wir essen ja auch Wildtiere, deswegen sind wir da auch gefährdet. Wir essen aber auch viele Haus- oder Nutztiere im konkreten Fall, Schweine, Rinder. Und die füttern wir ja, aber auch mit Pflanzen aus der Natur. Und wir essen Fische, zum Teil aus Aquakultur, aber zum Teil auch Wildfänge. Und natürlich finden wir das, was wir in der Natur, in diesen Top-Prädatoren, in den Greifvögeln finden, auch in uns selbst wieder. Aber das Besondere bei den Greifvögeln oder auch bei anderen Bioindikatoren ist ja, dass ein Bioindikator sensibler, also empfindlicher und schneller auf diese Schadstoffe reagiert als wir Menschen. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich ein kostenloses Frühwarnsystem durch diese Nahrungskettenendglieder, durch die großen Prädatoren.
Und das ist dann tatsächlich so
die Idee hinter dieser Arbeit, also hinter der Beobachtung,
der Analyse? Das ist eine Idee, ganz genau. Wir nutzen die sozusagen, um die Situation in der Umwelt einschätzen zu können, als Gefährdungsfaktor für uns Menschen. Aber wir untersuchen die Greifvögel auch ihrer selbst wegen, um zu sehen, wie geht es denen, weil sie sind Indikatoren nicht nur für die Anreicherung von Schadstoffen, sondern auch für den Zustand der Umwelt. Wie gehen wir eigentlich mit der Umwelt um? Lassen wir genügend Lebensraum übrig für solche Greifvögel in unserer Kulturlandschaft? Es gibt ja kaum mehr Natur in Deutschland oder auch in Europa. Wir haben ein paar Wälder, das meiste sind Wirtschaftswälder, wir haben wenig Nationalparke, aber die transformieren erst langsam in wirkliche Wildnisgebiete wieder zurück. Das heißt also, die Vögel müssen irgendwie mit uns klarkommen und wir wollen sie nicht verlieren. Wir wollen die Biodiversität erhalten, aus verschiedenen Gründen.
Warum? Nehmen wir an, ich bin jetzt, also ich kenne mich gar nicht aus, ich habe damit keinen Bezug, ich wohne irgendwie hier Berlin-Mitte, so, warum? Warum ist das wichtig? Also du hattest einen Faktor genannt, so wir könnten daran theoretisch den Zustand der Umwelt erkennen. Gibt es noch andere Faktoren? Also warum, wie kann ich die Leute abholen? Was können wir den Menschen sagen? Was würdest du den Menschen sagen, warum es wichtig ist?
Da sind wir in der allgemeinen Diskussion zur Biodiversität. Mhm. Warum müssen wir die überhaupt erhalten? Und das gibt unendlich viele Gründe, das zu tun. Das ist einerseits die Information, die in diesen vielen Arten verschlüsselt ist, die über Millionen von Jahren, Hunderttausenden von Jahren evolviert sind, also sich entwickelt haben und angepasst haben an den jeweiligen Lebensraum. Da steckt so viel Bioinformation drin, die wir noch gar nicht erfassen. Das gilt für Tiere, das gilt für Pflanzen, für Krankheitserreger, für Pilze, für alle möglichen Lebensformen, die für uns von Nutzen sein können, die wir brauchen, um eine Integrität des Ökosystems aufrechtzuerhalten, sodass nicht Kaskaden zusammenbrechen und keine Ökosystemleistungen mehr erfüllt werden können. Und das fängt mit klarer Luft an, das fängt mit Grün an, Pflanzen, die uns Sauerstoff produzieren. Das ist aber auch der Effekt. Und wenn du in Berlin lebst, dann kennst du das vielleicht sehr gut. Du freust dich über jedes Grün, über jede begrünte Hauswand, über jeden Park, der halbwegs natürlich ist. Wir freuen uns über die Bäume in den Straßen und wir freuen uns eigentlich auch über die Vielfalt von Lebensformen. Wenn wir denn mal ein paar Vögel sehen, das ist in Berlin alles ein bisschen eingeschränkt. Trotzdem, und das ist das Verrückte, gibt es in Berlin die höchste Dichte eines Greifvogels. Und das ist der Habicht. In ganz Europa finden wir nirgends mehr Habichte als in Berlin.
Spannend.
Und das hat auch wiederum ganz besondere Gründe. Das liegt daran, dass in Berlin für diesen Habicht ein sehr rasanter Überraschungsjäger eine super Nahrungswahl zur Verfügung steht. Das sind die Straßentauben, das sind Ringeltauben und auch manchmal Kaninchen. Mhm. Und vor allen Dingen, er wird hier nicht verfolgt. Der Habicht ist die Greifvogelart, die in der Landschaft, also außerhalb der urbanen Räume, massiv unter illegaler Verfolgung leidet. Und dort wird dann zum Beispiel Gift eingesetzt. Dort wird der Habicht erschlagen, weil er gelegentlich Brieftauben schlägt oder in Hühnerställe hineinfliegt oder mal ein Fasan schlägt.
Wie kommen denn die GPS-Sender bitte an die kleinen Küken? Wie kannst du das beschreiben und vielleicht warum wird's gemacht und wie wird's gemacht?
In einigen Fällen haben wir Projekte und in diesen Projekten geht es darum, die Tiere aus der Ferne zu begleiten. Mhm. Und dazu werden GPS-GSM-Sender auf dem Rücken der Jungvögel mit einem Geschirr in Form eines Rucksacks befestigt.
Die haben also einen kleinen Rucksack?
Die haben so einen kleinen Rucksack,
okay. Genau.
Warum machen wir das? Alternativ könnte man die Tiere beobachten mit dem Fernglas. Aber die sind dann irgendwann so schnell, dann sind sie außer Sichtweite und wir kriegen nicht genügend Daten. Mhm. Diese GPS-Sender, Global System for Mobile Communication, das ist das GSM-System. Damit werden GPS-Daten übermittelt an einen Computer, sodass wir in dem Büro sehen können, wo halten sich diese Vögel auf. Wir kriegen dann eine SMS und in dieser SMS sind dann 8 Positionsdaten verschlüsselt und die kommen dann 2-3 Mal am Tag. So sehen wir tatsächlich die täglichen Bewegungen, zum Teil stündlich, zum Teil viertelstündlich, was die Vögel machen. Mhm. Dadurch sind wir in der Lage zu erfassen, welche Räume nutzen sie, wo halten sie sich auf, wo ernähren sie sich und vielleicht wo siedeln sie sich irgendwann wieder an. Das heißt, die zeigen uns eigentlich die für sie wertvollsten Landschaften und Ecken in unserem Kulturbereich in Deutschland. Mhm. Das wiederum hat Implikationen, um solche Bereiche schützen zu können. Mhm. Wir sehen dann auch, wie geht es den Tieren, wenn die sich langsamer bewegen, wenn die Temperatur runtergeht, wenn die gar nicht mehr fliegen, sind sie vielleicht krank oder sie sterben, dann fahren wir hin und sammeln die ein. Mhm. Und haben so eine ganz unabhängige Stichprobe von toten Tieren, die wir untersuchen können und können dann sehen, was sind die Hauptgefährdungsfaktoren für diese Greifvögel.
Natürlich, und das muss man ehrlicherweise auch sagen, ist so ein kleiner Rucksacksender. Mhm. Der ist so leicht wie möglich, eine kleine Belastung für den Vogel. Deswegen machen wir das nur in einer kleinen Anzahl von Fällen. Das muss natürlich statistisch relevant sein. Das heißt also, ab 20, 30, 40 Vögeln aufwärts wird das erst interessant. Und dann ist es auch so, dass diese Sender recht teuer sind, weil das ist ja eine Kommunikation mit dem Satelliten. Da muss eine Batterie rein und oder ein Akku.
Ein sehr, sehr leistungsfähiger Akku.
Solarmodul ist dann noch mit da drauf, okay. Ganz genau. Und das sind teure Angelegenheiten, deswegen kann man das nicht permanent machen. Und es ist ja eine Belastung für die Vögel. Und deswegen versuchen wir Daten zu generieren, die der Vogelart dann auch zugutekommt. Also nicht nur für uns als Wissenschaftler, um da tolle Daten zu haben, sondern zu zeigen, was ist da eigentlich los. Und das haben wir an Seeadlern gemacht, das haben wir an Habichten hier in Berlin gemacht, das machen wir momentan mit einer Doktorarbeit mit dem NABU zusammen, auch an Mäusebussarden in Berlin. Mhm. Und so sind wir in der Lage, viel besser zu verstehen, welche Lebensraumansprüche haben diese verschiedenen Vogelarten.
Jetzt baut man ja, wenn man einen Vogel beobachtet dann und auch sieht, so, hey, heute ist er da, jetzt ist er da, oh Mann, jetzt ist er aber ganz schön weit geflogen und so. Die zeigen ja auf eine gewisse Art über diese Daten auch einen Charakter ein bisschen oder ne, einen Zustand. Wie sehr trifft es einen dann, wenn keine Bewegungsdaten mehr kommen, sondern Stand gemeldet wird, also dass der Sender sich nicht mehr bewegt?
Ja, dann wird man natürlich sehr wachsam und ist sehr misstrauisch, was passiert hier gerade und muss dann nachschauen. So einen Fall hatten wir im Frühjahr diesen Jahres. Das war einer der letzten besenderten Seeadler aus Nordrhein-Westfalen, der schon 4 Jahre lebte, durch Norddeutschland gezogen ist, von den Niederlanden über Bremen, Hamburg bis nach Niedersachsen im Frühjahr kam. Also tolle Bewegungsmuster und hat uns auch gezeigt, wo am Rhein der sich aufgehalten hat und wie wertvoll Naturschutzgebiete sind, weil die sind beruhigt und da halten sich die Vögel auch gerne auf.
Also war dann tatsächlich so, dass ihr sehen konntet, okay, er ist in den Zonen, die eigentlich auch dafür gedacht sind, also die geschützt sind.
Genau.
Okay.
Aber natürlich sind die zu klein und so ein Adler ist sehr großräumig unterwegs und der überfliegt auch Städte, der überfliegt natürlich auch von Menschen intensiv genutzte Landschaften, wie die ganzen Agrarräume. Mhm. Und er tauchte dann in Niedersachsen südlich von Braunschweig bei Ilseda auf. Mhm. Und dort gab es einen kleinen Fischteich, da hat er irgendwie anscheinend keine Beute gemacht und ist dann weitergeflogen. Und dann gab es mehrere Signale von einer Ackerfläche. Und das war ein bisschen eigenartig, weil mitten auf dem Acker, gut, auch Seeadler, wenn sie dann Hunger haben und sie finden nichts Besseres, dann versuchen sie auch eine Maus zu kriegen oder jagen einem anderen Greifvogel vielleicht mal eine Maus ab. Oder finden mal ein überfahrenes Tier, was sie dann auch fressen, bevor sie verhungern. In dem Fall war es allerdings so, dass wir einen befreundeten Naturschützer gebeten haben, genau an diese Position zu gehen, von der wir die letzten Positionsdaten bekommen hatten. Und er hat den toten Seeadler gefunden. Also ein junges, sehr gesundes Tier, gut genährt. Und dieser Vogel lag nur 1 bis 2 Meter neben einem Stückchen Fleisch, was mit einem Draht im Boden fixiert war. Mhm. Und das ist natürlich dann schon ziemlich verdächtig. Also wenn du ein Stück Fleisch, was künstlich befestigt ist, in so einer Ackerfläche siehst, das haben wir dann eingesammelt, wir haben die Polizei informiert, wir haben das untersucht und es war tatsächlich so, das war ein präparierter Giftköder, der ausgelegt war, um aasfressende Tiere zu töten.
Du sagst jetzt aasfressende Tiere, da wäre der Adler gar nicht dabei, oder?
Doch, er frisst ist ein Aasfresser auch. Okay. Also er frisst natürlich am liebsten Fische, er nimmt auch Wasservögel, aber er nimmt gerade im Winter dann auch Aas auf. Und es machen andere Greifvögel auf, auch wie zum Beispiel Mäusebussarde oder Rotmilane, aber natürlich auch Säugetiere, wie zum Beispiel Füchse. Mhm. Oder aber auch, es gibt auch genügend Insektenarten, die sich auf Aas spezialisiert haben.
Okay. Mir macht es große Angst, weil es so zufällig tötet. Gerade in der Tierwelt, oder das kann ein Haushund gewesen sein, der jetzt dahin rennt. Das kann
Haushund, Katze, Kinder, ja, spielende Kinder. Ja,
theoretisch die anfassen.
Und du hast vollkommen recht, es ist unselektiv. Mhm. Jeder, der damit in Kontakt kommt, der es aufnimmt oder so oral, also isst oder auch nur anfasst und sich anschließend die Finger in den Mund steckt, ist gefährdet. Weil das ist ein Nervengift, das ist hochtoxisch. Vögel sind da noch empfindlicher als Säugetiere, aber auch Säugetiere sterben daran. Und häufig sind das Gruppen, Tätergruppen, die diese Gifte auslegen, die eigentlich gar nicht so weit denken und sich gar nicht vorstellen können, wer daran alles frisst. Aber sie müssen sich darüber klar sein und sie sind sich darüber klar, dass es sehr unselektiv tötet.
Okay. Wenn man jetzt so darüber nachdenkt, wieso, was könnte ein mögliches Motiv sein hinter so einer Tat?
Wir aus der Erfahrung wissen wir, dass das unterschiedlichste Interessensgruppen sind, die Tiere umbringen wollen oder töten wollen. Meistens, um andere Tiergruppen zu schützen.
Mhm.
Das fängt zum Beispiel bei Leuten an, die für die Jagd Fasanen, Wachteln oder Rebhühner, die künstlich gezüchtet wurden in Volieren, auswildern. Diese künstlich gezüchteten Vögel haben kein normales Feindvermeidungsverhalten. Das heißt, die werden freigelassen und verhalten sich ziemlich dumm, weil sie gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Mhm. Das heißt, fliegt da ein Greifvogel vorbei oder läuft ein Fuchs da vorbei, dann verstecken die sich nicht und sind ruhig und ducken sich, wie das die wilden Artgenossen machen würden, sondern die machen einfach ganz normal weiter mit dem, was die gerade tun.
Okay.
Und wenn es fressen ist oder rumflattern oder was auch immer, dadurch werden sie sehr leicht Beute, zur Beute dieser Beutegreifer. Und um das zu vermeiden, machen dann diese Leute, die Fasan freigesetzt haben, um sie später zu jagen, legen sie zum Beispiel Giftköder aus. Oder stellen Fallen auf.
Aber dann töte ich doch schon, ich töte ja eh nicht alle, so oder wie auch immer. Also das ist doch eigentlich, für mich klingt das schon ein bisschen, als wäre da auch ein bisschen, vielleicht liege ich da auch falsch, aber das klingt auch, als wäre da ein bisschen Gemeinheit dabei.
Das ist natürlich gemein, natürlich.
Weil
ich meine, wie du sagst, das ist unselektiv und man tötet Tiere, weil man selbst den Spaß haben will, später dann auf dumme Fasanen zu schießen.
Ach so, die werden ja nicht nur das ist ja das, was vielleicht jetzt den Leuten auch gar nicht klar war und ich jetzt auch gerade vergessen hatte. Die werden ja dann nicht ausgewildert, damit die wild und ein tolles Leben in Freiheit haben können, sondern die werden ausgewildert, damit man die dann eine Woche später oder was oder jagen kann.
Natürlich.
Ach nee, das ist nicht natürlich, das ist total unvorstellbar. Schrecklich.
Genau, so ist es. Weil man dann Spaß hat.
Und ein leichtes Ziel ja auch noch, weil es nicht mal, weil es blöd rumgackert, wenn es sich eigentlich verstecken soll.
Richtig.
Ach, also mir gefällt es gar nicht.
Nein, mir gefällt es auch gar nicht.
Aber
das ist auch illegal und wir freuen uns, wenn solche Leute dann auch gefasst werden.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, weil das Hantieren mit Giften. Also du hattest DDT angemerkt, wir alle wissen von Glyphosat, das noch legal ist, so irgendwie. Also es gibt ja genügend Zeug, das irgendwie in der Landwirtschaft gerade legal ist, aber das Hantieren mit so einem Nervengift ist, wir wollen das Gift nicht sagen, den Namen, aber ist es überhaupt legal?
Nein, es ist nicht legal.
Ist es
in Deutschland gar nicht zugelassen.
Ah, okay.
In der ganzen EU, in Europa ist das Gift, dieses konkrete Nervengift, was eingesetzt wurde, um den Seeadler zu töten, nicht zugelassen. Das wird von außerhalb der EU, aus Ländern nach Deutschland, in die EU eingeführt, illegal und dann hier auf dem Schwarzmarkt verkauft.
Gibt es dafür einen nachvollziehbaren Grund, warum Leute das kaufen? Also kann man damit noch was anderes machen?
Das ist sehr effizient.
Im Töten
von Wirbeltieren. Oder auch von Insekten. Wir haben dann unter dem Seeadler-Tierkörper auch zwei Hände voller toter Insekten gefunden, die dann daran auch natürlich gestorben sind. Weil das Gift, wie du sagst, tötet völlig unselektiv. Und jeder, der damit in Berührung kommt oder das frisst, muss mit den Konsequenzen rechnen. Also stirbt dann daran. Und es sind ja nicht nur Jäger, die sowas einsetzen. Es sind dann zum Teil auch Taubenhalter. Es gibt berühmte Fälle aus dem Süden Deutschlands. Da wurden Brieftauben mit einer Paste im Rückengefieder eingeschmiert, die Flügel teilweise gestutzt, sodass sie nur schlecht fliegen konnten, weil das lokale im Kirchturm brütende Wanderfalkenpaar wohl einige Brieftauben geschlagen hatte vorher. Und das war das Ziel, diese Wanderfalken zu töten, um die eigenen Brieftauben zu schützen. Also auch hier ist es wieder so, es geht um den egoistischen Schutz der eigenen Tiere. Und man kann nicht akzeptieren, wenn die draußen herumfliegen, frei fliegen, dass sie in einem Raum leben, in dem sie auch Greifvögel vorkommen. Und dann gibt es darunter Verluste.
Ich versuche immer auch irgendwie so, also die Tätersicht mit zu bedenken, zu verstehen. Gäbe es eine Alternative? Ich verstehe, weil du sagst mal, oh, das ist meine Lieblingsbrieftaube oder so, jetzt wurde die gerissen, jetzt bin ich stinksauer und jetzt will ich Rache und ich habe Moby Dick nicht gelesen und nicht verstanden, dass man sich an Tieren nicht rächen kann. Dann macht man so, aber gäbe es eine Alternative? Könnte man seine Tiere schützen auf eine andere Art?
Es gibt Alternativen. Die einfachste Alternative bei im Fall des Brieftaubensports ist es, den Brieftaubenschlag morgens nicht immer zur gleichen Uhrzeit aufzumachen. Weil einige Greifvögel, auch Habichte, Wanderfalken, sehen das natürlich, dass an jedem Morgen zur gleichen Zeit plötzlich ein riesiger Schwarm Tauben daraus fliegt und dann können sie direkt vor der Klappe schon sitzen und zuschlagen.
Okay.
Das ist ja auch eine künstliche Situation, dass du also an so einer kleinen Stelle so viele Vögel plötzlich
rauslässt, die dann durch eine kleine Luke in die herausfliegen. In der Natur wäre das ganz anders. Da würden also diese Felsentauben, die Ursprünge der Brieftauben, die Felsentauben kommen als Paar vor, auch als Schwarm, aber schlafen dann an den Felsen zum Beispiel und auf einer größeren Fläche und reagieren auch viel besser auf solche Feinde, auf solche Prädatoren, haben ein natürliches Feindvermeidungsverhalten und das haben Brieftauben auch nur begrenzt. Mhm. Und dann gibt es auch noch Positurtauben oder verschiedene Zuchtformen von Tauben, die sogar besonders behindert sind, weil der Mensch meint, sie wären besonders schön. Mit großen Federn an den Füßen, die dann die Tauben auch noch beim Fliegen behindern tatsächlich. Und das sind dann wiederum noch leichtere Beutetiere für die Greifvögel. Also man kann da einiges machen, auch Tauben in den Volieren gehalten. Wenn da eine Voliere ist, dann kommt ja auch kein Predator an die Taube heran. Aber das Einfachste ist einfach, die Zeiten zu verändern, wann die Tauben herausgelassen werden.
Kannst du uns sagen, wie dieses Gift speziell tötet? Was ist der Ablauf im Körper eines in Kontakt gekommenen Tieres?
Also das sind ja verschiedene Gifte, die eingesetzt werden. Aber dieses klassische Gift aus dieser Gruppe funktioniert so, dass ein Enzym im Körper blockiert wird, welches den Neurotransmitter abbaut. Das heißt also, wir bekommen, oder diejenigen, die dieses Gift aufgenommen haben, ein permanentes Signal durch die selbst ausgeschütteten Neurotransmitter. Das sind Botenstoffe, die zur Reizübertragung im Organismus verantwortlich sind. In dem Fall der Parasympathikus, der wird permanent stimuliert. Das führt zum vermehrten Speichelfluss, das führt zu Ödemen in der Lunge und es kommt nachher dann zum Atemstillstand und zum Ersticken. Mhm. Das ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst die Wirkung dieses Neurotoxins.
Schmerzhaft?
Es ist sehr unangenehm, ja.
Okay. Wenn wir jetzt natürlich hören, dass dieser Seeadler mit so einer tödlichen Substanz umgebracht wurde, dann fragt man sich, ist da ein Ermittlungsdruck dahinter? Versucht die Polizei, die Staatsanwaltschaft unbedingt rauszufinden, wer in Besitz dieser Substanzen ist? Und weißt du, wie die Geschichte ausgegangen ist?
Also sobald das zur Anzeige gebracht wird, und das ist ganz wichtig, selbst wenn man keinen Verdachtsfall hat, weil die Anzeige wird zumindest wahrgenommen und registriert und taucht in den Akten, auch in der Statistik der Polizei später auf. Das ist schon mal das Minimum, was man erreichen kann und auch erreichen muss. In Glücksfällen ist es dann möglich, den Übeltäter herauszufinden. Im Fall von Brieftauben ist das zum Teil ganz einfach. Dann findet man so eine vergiftete Brieftaube oder so einen Habichtskorb mit einer lebenden Brieftaube als Lockvogel. Und ich kenne Fälle, da hat man die freigelassen und dann fliegt die zurück in den Heimat-Brieftaubenschlag. Und dort wurden dann Hausdurchsuchungen durchgeführt und man hat dann also mehrere erschlagene Habichte gefunden. Man hat auch mal Gift gefunden. Und dann hat man natürlich wunderbar eine Beweislage, die den Täter überführt.
Aber das ist ja ein Träumchen. Also das ist ja,
ist die Idealsituation.
Das ist ja die Idealsituation. Ja. Und es wird tatsächlich auch, also wenn es die Chance gibt, auf diese Art, würde das schon gemacht. Du kennst
dann wird das auch gemacht. Die Polizei ist leider häufig unterbesetzt, hat andere Fälle im Rahmen der Konflikte oder Kriminalität mit Menschen, die dann Vorrang haben gegenüber Wildtieren. Und dann ist es leider häufig so, dass diese Giftleger schwer dingfest zu machen sind. Also sie werden leider nur sehr selten überführt, weil man muss sie mehr oder weniger mit dieser Substanz beobachten, überraschen, wenn sie die ausbringen. Das ist schwierig. Im Falle dieses Seeadlers hatte man sehr gute Verdachtsmomente.
Lass mich raten, als True-Crime-Autor und jemand, der sich sein ganzes Leben mit Verbrechen beschäftigt, würde ich fast als erstes zu der Person gehen, der das Grundstück gehört, auf dem dieser Köder befestigt ist.
Absolut. Und diese Person hatte dann auch wohl ein großes Interesse an der Jagd, an besagten Fasanen.
Ah, ja, okay, gut. Das nennt sich dann eine Indizienkette jetzt schon langsam?
Richtig.
Okay.
Aber die wurde nicht so sauber verfolgt oder aufgearbeitet oder wie auch immer. Ich habe keine Details zu den Ermittlungsarbeiten der lokalen Polizei. Mhm. Jedenfalls wurde kein Täter überführt. Leider. Das heißt also, kurze Zeit danach oder davor ist dann noch bekannt geworden, dass auch ein Rotmilan in der Gegend gestorben ist. Und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sehen. Es sind häufig nur Einzelfälle, die wir wahrnehmen. Das ist die Spitze des Eisbergs, aber viele Fälle tauchen gar nicht auf. Weder in der Statistik, noch werden sie gefunden. Und wenn wir einen toten Vogel finden, wenn das ein kleinerer Vogel ist, dann denken wir, das ist ja normal. Natürlich gibt es auch mal einen toten Vogel in der Landschaft. Das wird gar nicht weiter verfolgt. Aber wir wissen von anderen Giften, zum Beispiel Rattengiften, die großflächig eingesetzt werden, dass dort in diese Köderboxen zum Beispiel auch Singvögel hineinfliegen und dann diese Körner fressen. Und da daran sterben. Das fängt bei Meisen an, geht über die Finken. Mhm. Das ist also ein großes Drama. Und dann werden auch die Prädatoren, also Sperber, die zum Beispiel Kleinvögel jagen, die vergiften sich dann sekundär. Also in zweiter Instanz, weil sie vergiftete und betroffene Kleinvögel gefressen haben. Oder aber andere Tätergruppen, vielleicht um das noch auszuweiten, sind dann Geflügelhalter, die Hühner halten, vielleicht 10 Hühner im Hinterhof oder im Garten, die frei laufen lassen und dann wohnen sie in der Waldnähe und dann kommt natürlich ein Habicht vorbei. Gerade die Junghabichte, die noch nicht so jagderfahren sind, für die ist es sehr leicht, solche Hühner zu schlagen. Mhm. Und wenn ich die nicht abdecke durch einen Zaun oder durch ein Netz, dann kommt der Habicht daran. Genauso wie der Fuchs. Nachts kommt der Fuchs, deswegen müssen die Hühner in den Stall alle nachts rein und morgens, wenn sie rauskommen, dann kann es sein, dass der Habicht vorbeikommt. Das ist die sind wie Privathalter. Andere machen das kommerziell, haben große Auslaufflächen für Gänse, für Enten, für Hühner. Und da kommt der Fuchs nachts, tötet dann 20 Hühner. Morgens sitzt der Adler da drauf, frisst die Hühner. Und dann denkt der Besitzer, der dann um 8 Uhr anfängt zu arbeiten, meine Güte, jetzt habe ich hier so viele Seeadler und so viele tote Hühner. Das muss ja zusammenhängen. Jetzt muss ich mal die Seeadler bekämpfen. Mhm. Also es gibt verschiedene Interessenslagen, die dazu führen, dass Leute immer wieder zu diesem Gift greifen. Dabei sollten sie eigentlich sich an die zuständigen Behörden wenden, weil die kennen tatsächlich die Alternativen, um diesen Feindruck auf diese Fläche zu reduzieren. Und das ist ganz einfach. Also auch da kann man einfach mehr Schutzhütten aufstellen, sodass sich die Hühner dann darunter verstecken können. Man kann sie nachts aufstallen, man kann Elektrozaun machen gegen den Fuchs, aber man muss sich da natürlich bemühen. Das ist ähnlich wie mit dem Wolf in unserer Landschaft. Wenn da überall Schafe frei, uneingezäunt herumlaufen, dann ist das eine ganz leichte Beute. Für solche Prädatoren ist das dann wie ein Supermarkt ohne Kasse.
Jetzt, was ich mich jetzt noch gerade gefragt habe, wie schnell wirkt denn so ein Gift? Weil wenn tatsächlich der Seeadler direkt noch an dem Köder zum Beispiel liegt, dann muss es ja sehr schnell wirken. Oder wirkt es bei einem Vogel schneller oder...
Es wirkt tatsächlich sehr schnell. Es wird also schon über die Schleimhaut der oberen Verdauungssysteme aufgenommen, also in der Speiseröhre oder im Kopf gelangt so viel Gift über die Schleimhaut in die Blutbahn, dass es direkt im Gehirn wirken kann.
Weil die Frage, worauf es bei mir so ein bisschen abzielt, ob man vielleicht den Ermittlungsdruck nochmal erhöhen könnte, wenn man betont, dass es theoretisch möglich ist, dass es, wie du gesagt hast, wie die Situation vom Anfang, dass es über das eine ins nächste gelangt und am Ende dann eben sogar bei uns vielleicht angelangen könnte.
Ja, wir sind jetzt nicht direkt gefährdet, weil wir diese toten Tiere eigentlich nicht essen, die wir draußen in der Landschaft finden. Und wir sind eher von anderen Schadstoffen belastet. Also wir haben eine große Studie gemacht an Seeadlern auch wieder. Und was wir da gesehen haben, ist, dass jeder dritte Seeadler, den wir draußen tot finden, und wir haben mittlerweile in den letzten 20 Jahren über 1000 Seeadler untersucht, tote Seeadler untersucht, über 300, fast 400 Tiere sind an Blei Vergiftungen gestorben. Und dieses Blei hat uns natürlich sehr beschäftigt. Wo kommt das Blei her?
Wo kommt das Blei her? Also das interessiert mich jetzt sehr, weil ich habe, Blei spielt eine große Rolle bei, also das wird die nächsten Jahre, ich hoffe, da gibt es weitere Studien dazu. Ich habe nämlich, das ist noch relativ neu, die Annahme, dass die Gewaltwelle in den 70er Jahren in den USA, also eine Zeit, in der wir super viele Serienkiller hatten, in der die Gewaltstatistik ganz anderes Level hatte als heute von Mensch zu Mensch, dass man vermutet, dass das mit Blei in den Leitungen zu tun haben könnte. Also Blei ist was wir eigentlich nicht in uns haben wollen.
Richtig. Blei ist ein toxisches, ein giftiges Schwermetall ohne Funktion im Körper. Also keine Funktion, auf die wir aufbauen würden, die wir brauchen würden, wie Calcium oder wie verschiedene Salze, Natrium, Chlor, das sind alles Sachen, die wir brauchen. Eisen brauchen wir als Spurenelement. Blei ist ein toxisches Schwermetall, was in kleinsten Konzentrationen schädliche Auswirkungen im Organismus hat, in jedem Organismus. Es gibt Kohortenstudien, das sind Studien an mehreren Tausenden von Menschen aus Südamerika, die haben eindeutig gezeigt, dass die einmalige Aufnahme von Blei bei einem Heranwachsenden, bei einem Kind, einen lebenslangen Einfluss auf seine kognitiven Fähigkeiten hat. Das heißt, der IQ ist beeinflusst. Das heißt, die sind nicht völlig dumm, die Menschen oder die Kinder, aber sie bleiben unter ihren Kapazitäten, unter ihren Fähigkeiten zurück.
Wahnsinn.
Durch eine einmalige Aufnahme von Blei während der Kindheit.
Und das konntet, also, und ihr konntet substanzielle Mengen an Blei in den Greifvögeln feststellen, die ihr untersucht habt.
Also wir finden so hohe Bleikonzentrationen in den Adlern, dass wir sowohl akute Vergiftungen innerhalb von wenigen Tagen haben, wie auch chronische Vergiftungen, die sich also über Wochen hinziehen. Und
aber die nutzen aber kein Wasser aus einer Altbauleitung. Also woher kommt das Blei?
Das haben wir uns auch gefragt. Mhm. Also wir haben daraufhin dann die Nahrungskette angeschaut, die Beutetiere der Adler, also gerade die Fische, die sie hauptsächlich fressen. Und die Fische waren alle bedenkenlos. Da waren kaum Bleikonzentrationen drin. Wir haben dann in Wasservögeln nachgeschaut, in Enten. Auch da waren kaum Bleikonzentrationen in den Lebern, in der Muskulatur drin. Die haben mal Bleischrote in dem Magen, weil sie das Bleischrot aufnehmen als Magensteinchenersatz, um dann die Pflanzenfasern runterzubrechen. Und dann vergiften sich Wasservögel, also Enten, Schwäne, Blässrallen, selbst mit dem Blei, was vom Himmel rieselt sozusagen, wenn der Jäger auf Wasservögel schießt.
Genau, für die, die jetzt nicht das gerade nicht gehört haben. In der Munition, die verwendet wird in der Jagd, ihr kennt es, man kennt es aus einem Actionfilm, und es ist die Shotgun. Das sind ganz viele kleine Kügelchen, die in einer relativ großen Patrone, in einem 0-0er drin sind, und dann schießt man und dann streut die so ein bisschen. Dann hat man nicht so eine kleine Kugel, mit der man eine Ente treffen muss, sondern man hat ein bisschen mehr. Zum Beispiel.
Ganz genau. Das ist der Trick, warum ich mit der Schrotflinte auf bewegte Ziele schieße. Der Streukreis ist so groß, dass ich dann immer noch eine gute Abdeckung habe, um das Tier im Flug zu erwischen. Mhm. Das wäre mit einer Kugel nahezu unmöglich.
Aber okay, jetzt hast du gesagt, diese Magensteinchen, die können eigentlich nicht ausreichen.
Also bei den Wasservögeln, bei allen pflanzenfressenden Vögeln, auch bei den Finken, ist es so, dass die Pflanzenfasern, Sämereien, aber auch Fasern, Pflanzen direkt aufnehmen, und die müssen heruntergebrochen werden. Die müssen verdaulich gemacht werden. Weil die Vögel keine Zähne haben, nehmen sie Steinchen auf, Kieselsteinchen, ganz kleine Steinchen. Und die sind in dem starken Muskelmagen vorhanden und werden da drin benutzt wie ein Mahlwerk. Mhm. Zusammen mit den Pflanzenfasern und den Steinen werden durch die Steine diese Fasern zermörsert sozusagen. Und später im Darm wird dieser Nahrungsbrei dann resorbiert. Die wertvollen Bestandteile werden in die Blutbahn überführt und dienen der Ernährung des Organismus. Mhm. Und anstelle der Steinchen, der Kiesel, nehmen die Wasservögel recht gerne diese 2 bis 3 Millimeter großen Bleikügelchen.
Die sind ja perfekt. Die sind ja perfekter. Die würde ich ja immer nehmen.
Und je nachdem in der Region, wo besonders viel geschossen wird, gibt es dann besonders viel von diesen Schrotkügelchen im und auf dem Boden.
Weil das denkt man, dass es ja davon noch nicht so viel geben dürfte.
Richtig, aber es gibt eben Regionen, Teiche zum Beispiel, an denen regelmäßig Wasservögel zum Schlafen einfallen. Die kommen da hin und dann werden sie von den Jägern geschossen. Mhm. Die werden ja an einem Gewässer geschossen, und wenn das flache Bereiche sind, dann gibt es da Tonnen von Bleikügelchen. Und das hat man in den USA als erstes erforscht und gefunden. Und deswegen hat man dann verstanden, dass dieses Bleischrot für diese Wasservögel und dann eventuell auch für Greifvögel, die diese Wasservögel mit dem Blei im Magen fressen und den Magen mitfressen, eine große Gefahr darstellt. Und letztendlich ja auch für uns Menschen. Denn der Vogel, der mit Bleischrot geschossen wird, hat ja diese Blei, sei es ein Fasan, aber auch Säugetiere wie Kaninchen, Hasen, wieder Tauben, die haben diese Schrotkügelchen in der Muskulatur, im ganzen Körper. Und wenn dann der Fasanbraten aus dem Ofen kommt, stecken die immer noch drin. Und der Mensch schluckt die entweder ab oder spuckt sie aus, aber dann hat sich auch schon wieder Blei in den Muskel gelöst und abgegeben. Das heißt also, wenn wir solche Tiere essen, nehmen wir das toxische Schwermetall Blei zu uns.
Nicht auch jedes angeschossene Tier stirbt gleich, sondern manche beschossene Tiere bleiben mit dem Blei ja dann auch noch am Leben und tragen das ja weiter. Kann dieser Schaden auch vererbt werden, oder ist das dann an dem Tier?
Nein, vererbt wird der nicht.
Okay, Gott sei Dank.
Das ist dann in dem Tier, wie du sagst, genau. Aber wir haben zum Beispiel Wildgänse gerönt, die eigentlich gesund aussahen. Und wir hatten eine Gänseart, die hatte bis zu 40% der Tiere, die wir geröntgt haben, gefangen haben und wieder freigelassen haben im Rahmen der Vogelgrippeuntersuchung, 40% trugen 1 bis 5 Bleischrote in sich.
Wieso zum Teufel gibt es Bleimunition dann noch? Darf die noch geschossen werden? Ist es?
Da ist es so, dass die bleihaltige Schrotmunition für die Jagd auf Wasservögel an Gewässerflächen mittlerweile verboten ist.
Was? Warte mal, nein, das gefällt mir nicht. Das reicht mir. Aber auch nur an Sonntagen, oder?
So
also,
ungefähr.
Das kann doch jetzt nicht sein, dass es dann in der Regel gibt.
Du kannst weiterhin mit Bleischrot auf Tauben und auf Füchse und Kaninchen schießen.
Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein.
Ja.
Also ich kann es weiter in die Natur reinballern, mal auch abgesehen davon von dem Tier, sondern ich kann damit in der Gegend rumschießen. Langst du dir da nicht an den Kopf?
Doch, natürlich. Aber es gibt auch dafür natürlich Begründungen. Es sind dann häufig Interessensgruppen, die dann sagen, wir brauchen aber das Bleischrot, weil das ist weich. Das beim Auftreffen auf ein Hindernis deformiert das Blei und nimmt diese kinetische Energie auf. Und die Alternative ist Stahlschrot oder Bismut oder Kupfer.
Kupfer?
Ja, beispielsweise. Die sind aber härter und haben eine höhere Gefahr der Abpraller. Wenn wir, und das ist das Argument vieler Jäger dann, auf den Hasen im Winter schießen und wir treffen den gefrorenen Boden, dann gibt es eventuell gefährliche Querschläger von diesen Schroten, die dann umstehende Jäger treffen könnten. Deswegen wollen wir also für die Niederwildjagd weiterhin bleihaltig schießen dürfen. Nur für die Wasservögel ist es jetzt verboten. Und das kommt ja auch nicht von den Jägern selbst, sondern in dem Fall ist es eine europäische Gesetzgebung, die dann auch in den Mitgliedsländern umgesetzt wurde. Und da sieht man auch tatsächlich, wie wertvoll diese zentrale europäische Gesetzgebung sein kann, weil wir in Deutschland kennen dieses Problem seit 30, 40 Jahren. Und es waren nur wenige einzelne Bundesländer, die damit angefangen haben, das wenigstens für die Wasservögel schon mal einzuschränken. Erst seit diesem Jahr ist es für ganz Deutschland, für die gesamte Europäische Union verboten, Wasservögel mit Bleischrot zu schießen. Und das ist nur ein Fall, nur ein Problem, weil das größere Problem für die Seeadler ist die Kugelmunition, die nicht mit der Schrotflinte verschossen wird, sondern mit der Büchse. Mhm. Diese Kugelmunition, du kennst diese Projektile, sie sehen aus wie so ein kleines Zäpfchen, bestehen zu 80-85% aus einem Bleikern. Und dieser Bleikern ist ummantelt mit einem Kupfer- oder Tombak. Mantel. Vorne ist die Spitze offen und wenn du in so ein Geschoss hineinschaust, dann siehst du das blaugraue Blei auch schon da drin. Die ist offen, weil beim Auftreffen auf den Tierkörper sich dieser Mantel, diese Hülle umkrempelt, den Querschnitt vergrößert, aufpilzt, ganz genau, und mit dem vergrößerten Querschnitt die Tötungswirkung verbessert wird. Und was du als Jäger willst, ist natürlich das Tier möglichst schnell und schmerzlos töten. Was man aber lange Zeit nicht wusste oder auch ignoriert hat, ist, dass auch beim Auftreffen dieses Geschosses auf den Tierkörper bei dem Zurückkrempeln der Bleikern freigesetzt wird und auf dem Weg praktisch im Schusskanal zerfetzt und eine Bleisplitterwolke bis zu einem halben Meter Durchmesser im Tierkörper hinterlässt. Und wenn der Jäger auf das Blatt schießt, das ist so das Schulterblatt auf Herzhöhe, geht das Geschoss da durch, muss einen Knochen treffen oder muss ihn auch nicht treffen, das ist völlig egal. In jedem Fall zerfetzt dieser Bleikern und hinterlässt in der Lunge, in der Haut, in der Muskulatur, im Herzen, in allen Organen diese feinen kleinen Bleisplitter. Wenn der Jäger das Tier erlegt hat, geht er dorthin, bricht es auf, also schneidet es auf, nimmt die Verdauungsorgane heraus, insbesondere Darm und Magen, weil die Bakterien würden ja dann das Fleisch kontaminieren und unbrauchbar machen für den menschlichen Verzehr. Aber nimmt auch die zerschossene Lunge und das Herz mit raus. Mhm. Das bleibt draußen liegen und stellt gerade im Winter zur Hauptjagdzeit eine wichtige Proteinquelle für aasfressende Tiere dar. Und die Seeadler, die bei uns hier im Winter ganzjährig auch, die ja ganzjährig da sind, also auch im Winter, die fressen diese Proteine, das Fleisch, und vergiften sich mit dem Blei.
Ach, das ist doch echt, es ist unerträglich. Es ist unerträglich.
Ja, es ist frustrierend. Und auch da gibt es Alternativen, da gibt es bleifreie Munition und es gibt einige Jäger, zum Beispiel die Bundesforsten, die haben sehr früh angefangen, das zu erkennen und von dem bleihaltiger Munition auf die bleifreie Munition umzuschwenken. Die waren sehr aufgeschlossen, diesen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber. Andere Jäger, Jagdverbände nicht und haben das als Angriff auf die Jagd verstanden, dass irgendwelche Wissenschaftler oder Biologen oder wer auch immer gegen die Jagd Position bezieht und die Jagd niedermachen will und deswegen gegen diese bleifreie Munition argumentiert. Das ist totaler Quatsch. Im Gegenteil, die Jagd ist notwendig bei uns in der Landschaft in Deutschland. Ansonsten haben wir keine Möglichkeit, Schalenwildbestände zu regulieren. Der Wolf reicht dafür noch nicht aus. Schalenwildbestände sind Rehe, sind Hirsche, die sonst aufgrund dieses erhöhten Futterangebots durch unsere Kulturlandschaft, also durch die Landwirtschaft, so explodieren würden in den Populationen, dass wir viel mehr Verkehrsunfälle hätten, dass wir erhebliche Schäden in der Landwirtschaft hätten, durch Wildschweine auch, durch Rehe, durch Hirsche, die Kulturen fressen würden. Deswegen müssen die gemanagt werden. Aber man kann das eben modern machen. Man kann das so machen, dass es keine Kollateralschäden gibt durch Bleivergiftungen bei Beutegreifern, bei Seeadlern, bei Mäusebussarden, bei Rotmilan, bei anderen Adlerarten oder auch bei Säugetierarten.
In der Natur auch einfach. Wie wäre es einfach nicht in den Boden? Ich will es auch nicht im Boden haben. Ich will es nirgends haben, wenn es nicht gut ist.
Ja.
Wer also dieser Bedarf an Jagd, wäre der nicht gedeckt durch Berufsjäger? Wäre nicht ein Verbot der Hobbyjagd? Du sagst also nein, reicht nicht.
Das reicht nicht aus. Die Fläche ist zu groß und es gibt so viel Rehe zum Beispiel in Deutschland, dass du das mit Berufsjägern nicht abdecken könntest. Mhm. Der Berufsjäger ist jemand, der angestellt ist. Mhm. Der wird dafür bezahlt, dass er jagt. Und das ist eigentlich nur der Fall, wenn du als Flächenbesitzer so viel Geld hast und so eine riesige Fläche besitzt, dass du dir einen Menschen anstellen kannst, der nichts anderes tut, als zu jagen. Und viele Flächen sind so klein, dass sie nicht als Eigenjagdbezirk gelten. Das ist eine Mindestgröße von 75 Hektar. Die werden dann zusammengelegt als Jagdgemeinschaften, Jagdgenossenschaften. Und hier sind verschiedene Leute dann in der Lage zu pachten oder innerhalb der Jagdgenossenschaft sich die Jagd zu teilen, aufzuteilen.
Ein Berufsjäger sich leisten zu können.
Genau, ja. Und der würde das gar nicht schaffen, auf der ganzen Fläche unterwegs zu sein.
Ja, das ist ein so schwieriges Thema.
Das ist ein schwieriges Thema, ja.
Die Fronten sind so verhärtet. Und dann auf der einen Seite, dann was du jetzt gerade gesagt hast, ich meine, du bist Wissenschaftler. Das ist ja, dass dann so, da kommen irgendwelche Wissenschaftler. Man schreibt dir ja sozusagen irgendeine Agenda zu, am besten eine links-grün versiffte Agenda und du möchtest hier die Traditionen kaputt machen und wegnehmen mit diesen komischen Daten. Was können wir denn tun, um den Menschen wirklich zu sagen, hey, du hast da keine Agenda, sondern das sind Zahlen, Daten, Fakten, die präsentierst du, das ist dein Job.
Ich bin ja nicht der Einzige, der das
macht. Natürlich nicht.
Es gibt also genügend wissenschaftliche Publikationen, es gibt auch darüber hinaus Aufklärungsarbeiten in verschiedenen Journalen, verschiedensten Medien weltweit, die das zeigen, von Japan über Afrika, da haben wir ja auch mit den Geiern Probleme, die dann an Bleivergiftungen sterben, bis hin nach Amerika, Südamerika, Nordamerika, Weißkopfseeadler, also alle Vögel, die Aas fressen, alle Säugetiere, die Aas fressen, sind von dieser Bleibelastung betroffen und letztendlich ja auch wir Menschen, wenn wir das essen. Und ich sagte vorhin schon, dass Kinder oder auch Schwangere besonders betroffen sind. Warum? Weil die einen erhöhten Calciumbedarf haben. Und das Bleiatom wird ähnlich resorbiert aus dem Verdauungstrakt bei uns wie das Calcium. Und habe ich einen erhöhten Calciumbedarf, weil ich noch Knochen aufbaue, wird auch mehr Blei rausgezogen.
Okay.
Das heißt, die Resorptionsrate liegt bei Kindern bei ungefähr 50%, bei Erwachsenen nur bei 20%. Und du siehst also, wir vergiften uns selbst.
Unsere Kinder.
Mhm. Und warum? Das sind dann Argumente aus der Jägerschaft, die sagen, das ist zu teuer, die bleifreie Munition.
Das darf kein Argument sein. Leute, das darf
die schießt
kein,
nicht so gut.
Das ist,
die tötet
das stimmt
nicht so gut.
Das
mein
stimmt
Opa
auch nicht.
Hat schon mit bleihaltiger Munition
das
geschossen.
Darf
das kann doch nicht schlecht sein.
Genau.
Das ist doch unsere Tradition. Wir wissen doch besser, was wir da draußen machen, als jeder andere. Und so weiter. Das sind also Argumente, die dagegen gehalten werden. Ich kann den Schusskanal so großräumig rausschneiden, dass da gar keine Bleisplitterwolke mehr übrig bleibt. Wir können ja die Aufbrüche dann alle vergraben. Das sind alles Argumente, die in der Praxis keine Anwendung finden und die einfach nur Stellvertreter sind, um weiterzumachen, wie ich es bisher gemacht habe. Die Gründe dafür sind zum Teil, dass große Bestände an Munition in den Schränken der Jäger noch vorhanden sind, die abgeschossen, die verschossen werden wollen oder sollen. Mhm. Sonst habe ich ja da viel Geld für etwas ausgegeben, was dann wertlos ist, was ich nicht mehr verwenden kann. Dabei könnte ich damit wenigstens noch auf den Schießstand gehen, meine Schießfähigkeiten beweisen und mir dann aber für die Gewinnung des eigentlich wertvollen Lebensmittels Wildfleisch etwas Untoxisches, also eine alternative bleifreie Munition zu legen.
Es ist doch unfassbar, dass eins dieser Argumente ist dann, ja, da geht der Jäger selbst raus und er schießt das Fleisch noch selbst und das ist was ganz Tolles, weil das ist nicht die Massentierhaltung. Und dann gleichzeitig schieße ich mit Gift auf mein Essen. Als Toxikologe.
Ja, aber das ist den Menschen nicht so bewusst. Ich meine, warum gibt es Menschen unter uns, die noch rauchen oder die irgendwie andere Gifte zu sich nehmen?
Ja, aber dann weiß ich wenigstens, dass es giftig ist.
Ja, aber ich will es ja auch in dem Moment gar nicht wahrhaben. Da ist der Genuss wichtiger und dann verzichte ich darauf zu denken, was das für Konsequenzen haben kann, sondern ich lebe in dem Moment. Und so geht es vielleicht den Jägern auch in der Situation. Ich habe jetzt so viel Munition, ich will das weiter verschießen. Ich habe das schon immer gemacht. Ich lebe noch, bin schon 60 Jahre alt und habe mein ganzes Leben das gegessen. Ist doch gar nicht schlimm. Aber da sind es auch beim Erwachsenen eben die langfristigen Konsequenzen. Das ist dann Bluthochdruck, das ist Nierenfunktionsverlust, das sind Krebsneigungen, die die durch dieses Schwermetall Blei zustande kommen. Und wir sammeln ja im Laufe unseres Lebens diese Sachen an. Es wird ja nicht weniger. Wir können uns nicht entgiften von diesem Blei. Es wird langfristig im Knochen eingelagert und dann freigesetzt.
Das ist so gruselig.
Wenn wir dann uns verstärkt bewegen oder wenn wir Knochenbruch haben. Also es ist permanent im Organismus vorhanden.
Und ist mir klar, manche Dinge sind so komplex, die sind sehr, sehr schwierig, aber das wäre, finde ich, eigentlich, also Verkaufsstopp für bleihaltige Munition ab jetzt, boom, fertig. Dann hätten wir das Problem über kurz oder lang.
Ja, würde sich so das wäre gut. Wir haben, es gibt also, auch da ist es wieder so, dass die Europäische Union da sehr sorgsam ist für seine Mitbewohner oder für ihre Mitbewohner und es hier die ECHA ist, die European Chemical Agency, also die Europäische Chemische Agentur, wenn man so übersetzt will, die das wahrgenommen hat und die einen Vorschlag zusammengestellt hat mit Anhörung aller betroffenen Interessengruppen. Mhm. Jäger, Naturschützer, Artenschützer, Toxikologen, Wissenschaftler, Sportschützen, Hobby, alles Mögliche. Mhm. Und hat daraus einen Vorschlag gemacht, diese bleihaltige Munition für die Anwendung in Europa zu regulieren, mit einer Übergangsphase zu verbieten. Mhm. Dieser Vorschlag liegt, ist vorhanden und soll der EU-Kommission vorgelegt werden. Sollte eigentlich schon im letzten Jahr. Und das wird leider zurzeit immer wieder verzögert. Einer der letzten Gründe für die Verzögerung waren Sportschützen, die in der olympischen Disziplin mit einem kleinen Kaliber mit 6 mm schießen. Und in diesem kleinen Kaliber ist die bleifreie, kupferhaltige Munition nicht so präzise wie die bleihaltige Munition. Das liegt an der Ballistik dieser Geschosse. Das Blei hat eine hohe spezifische Dichte, also eine hohe Masse für das Volumen. Und das hat Kupfer eben nicht. Deswegen ist das Geschoss etwas länger und dadurch streut es stärker. Mhm. Und da sagen die Olympioniken, dass das vielleicht ein Wettbewerbsnachteil sein könnte.
Ich glaube, was jeder von uns tun kann, ist sich Menschen wie dich anhören. Leute, die nicht irgendwie einen TikTok geschaut haben, sondern die wirklich Tag für Tag sich mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn ihr uns dann sagt, dass der Weg, auf dem wir uns gerade befinden, eben an einen bestimmten Punkt führt, dann sollten wir da sehr, sehr, sehr gut zuhören. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz, dass du dir die Zeit genommen hast, das jemandem zu erklären, der sich gar nicht damit auskennt. Weil, obwohl du das alles weißt, wirkst du nicht frustriert.
Ich bin auch nicht frustriert. Ich sehe ja auch und ich freue mich sehr, wenn ich dann an den Adlern arbeiten darf, wenn wir die Adler beringen, wenn wir Proben ziehen, wenn wir die Adler fotografieren können und trotzdem sehen, trotz dieser Probleme, dass es kleine Bereiche in der Landschaft gibt, die als Lebensraum funktionieren. Dass ich Menschen treffe, die dafür leben, diese Tiere zu schützen, die sich darüber erfreuen. Und es müssen nicht nur Adler sein. Ich freue mich auch über den Sperling in der Stadt oder über den Habicht in Berlin. Und das macht mir Spaß. Und ich merke, wie viel Energie ich aus der Natur, aus der grünen Wiese, aus der Blumenwiese hinterm Haus ziehen kann.
Hast du vielleicht zum Abschluss noch einen Tipp für uns alle? Was kann jeder von uns vielleicht im Kleinen schon tun?
Also ich glaube, das Wichtigste ist in der heutigen Zeit, dass man sich sachlich auseinandersetzt, dass man die Emotionen selbst ein wenig zurückschraubt, andere zu Wort kommen lässt und versucht abzuwägen. Und da müssen wir wieder hinkommen. Wir sind so in einer Zeit der Polarisierung. Es wird immer extremer und wir reden schlechter miteinander und wir schubladisieren sehr gerne. Und das ist eine große Gefahr. Wir müssen miteinander reden, gerade auch so in Bezug auf problematische Sachen, die Jagd zum Beispiel. Ja oder nein, ich bin Jagdgegner, ich bin ein totaler Jäger. Die Wahrheit liegt dazwischen. Wir brauchen die Jagd, aber wir brauchen eine andere Jagd. Wir brauchen vielleicht keine Gifte, aber Gifte werden eingesetzt, um dann Ratten zu bekämpfen. Auch da kann man was anderes machen, denn diese Gifte führen, wenn sie freigesetzt werden, zu weiteren Schäden. Wir sollten dann wirklich Lebendfallen, Rattenfallen aufstellen, auch Totfallen, aber die so abgedeckt, dass keine anderen Tiere davon betroffen sind. Also man muss sich etwas mehr mit den Situationen, mit der Problematik auseinandersetzen, das sehr sachlich und nach Lösungen suchen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber es gibt heute mehr Informationen und die sind leichter verfügbar als zu jeder anderen Zeit. Und es gibt Experten, es gibt offene Dialoge und wir sollten miteinander mehr reden und im Gespräch bleiben.
Es ist also eine Mischung zwischen jedem Einzelnen von uns und dem Gesetzgeber. Es ist der Dialog sehr, sehr wichtig. Da hast du mich jetzt auch wieder dran erinnert, auch mit dem, was du zur Jagd gesagt hast. Und du hast vollkommen recht, weil nur so geht's. Wir werden Leute nicht überzeugen, indem wir mit dem Finger auf sie zeigen. Weil nur gemeinsam kriegen wir das vielleicht noch irgendwie hin. Hey, vielen, vielen Dank.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Dr. Oliver Krone, es ist wirklich, es war mir ein Fest.
Mir auch.
Ich lerne in diesen Folgen jedes Mal so viel Neues. Wie sieht's mit euch aus? Wusstet ihr, dass Greifvögel so sensibel sind, dass WissenschaftlerInnen an ihrem Verhalten die Gesundheit unserer Umwelt ablesen können? Oder dass Bleimunition so schädlich ist und trotzdem genutzt wird? Schreibt es mir gerne in die Kommentare bei Apple Podcasts oder in das Feld bei Spotify. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr auch direkt unterstützen, indem ihr den Podcast bewertet und oder die Folge teilt. Habt ihr Hinweise zum Thema Wildtierverbrechen, dann meldet euch beim WWF Deutschland über die Website wildlifecrime.info, alles klein und zusammengeschrieben. Dort klickt ihr auf Fall melden und werdet dann direkt zu den jeweiligen ExpertInnen weitergeleitet. Alle Links und Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Silent Victims, Tiere reden nicht, ein WWF True Crime Podcast, ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den WWF Deutschland. Redaktionelle Leitung und Schnitt, Katharina Kern. Produktion und Sounddesign, Milan Fay. Konzept, Ellen Schulte. Nach einer Idee und fachlichen Expertise von Leonie Weltgen und Samantha Luck vom WWF. Redaktionelle Mitarbeit vom WWF, Eileen Wegner.